herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und dies ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream zu dieser Veranstaltung hier jetzt auch auf YouTube zu verfolgen und damit einen visuellen Eindruck auch von Silvia zu bekommen, die ich heute hier begrüße, um in meinem Podcast mit dir über das Thema Zukunftsgestaltung zu sprechen. Silvia, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, zu meinem Podcast und zu unserem Interview.
Ja, herzlichen Dank, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, also wir hatten uns ja vor ein paar Jahren schon mal kennengelernt. Ich war auch Gast in deinem Podcast. Das fand ich damals sehr nett, weil ich war so neu in dieses ganze Umfeld der German Speaker Association gekommen. Wir hatten noch nicht so wirklich Berührungspunkte, aber irgendwie bin ich dann da bei dir in dem Podcast gewesen. Und dann habe ich immer gedacht, eines Tages, wenn ich mit meinem Podcast eine gewisse Reichweite aufgebaut habe, werde ich mich revanchieren. Und jetzt ist es natürlich so, als ehemalige Präsidentin der German Speaker Association kommt ja auch nicht einfach nur irgendeiner, den ich mal einen Gefallen schulde, sondern tatsächlich auch einfach eine spannende Gesprächspartnerin. Von daher bin ich gespannt, was du den Zuhörenden heute zum Thema, ich nenne es mal Zukunftsgestaltung, mit auf den Weg geben möchtest. Vielleicht fängst du einfach mal kurz an, deinen eigenen Background so zu skizzieren, dass du dich richtig repräsentiert fühlst, weil ich möchte das ungern für dich machen, damit du deinen eigenen Schwerpunkt setzen kannst.
Ja, ich bin mittlerweile seit 20 Jahren Zukunftsentwicklerin. Und wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich durch meinen eigenen Weg. Ich war Chefin eines IT-Unternehmens mit bis zu 70 Mitarbeitenden und 3.500 Kunden auf der ganzen Welt. Und habe mich, nachdem ich 10 Jahre dabei war, mal für 2 Monate rausgenommen. Und als ich dann zurückkam, passierte was sehr Spannendes. Also ich war natürlich aufgeladen, wollte wieder Dellen ins Universum hauen mit unserem IT-Unternehmen und war voller Ideen und Kreativität. Und 14 Tage später kommt einer meiner Chefentwickler und sagt, Silvia, ich kündige. Und ich war wirklich von den Sorgen und dachte mir, ach du lieber Himmel, den brauchen wir ganz dringend. Und das hat mich doch sehr beschäftigt. Und sagt, Ben, wieso kündigst du denn? Und er sagt, weißt Silvia, wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr erinnern. Aber als du mich damals eingestellt hast, da habe ich zu dir gesagt, und irgendwann mache ich eine Surfschule auf Gran Canaria auf. Und jetzt ist es soweit. Kann man jemanden noch böse sein, der solche Träume hat? Nein, also ich konnte es nicht, lieber Philipp. Und er ging dann raus und das war so ein Herbsttag. Ich schaue aus dem Fenster und dachte mir, ist das eigentlich hier noch deine Surfschule, Silvia? Nach vielem Startup-Feeling, rauf und runter, das Herausforderungen meistern und alles, was im Mittelstand halt so passiert, das haben wir auch alles mitgenommen, gell? Und das hat mich, irgendwann ist es da vom Hirn ins Herz gerutscht und dann konnte ich es nicht mehr so leicht wegschieben. Und das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe tatsächlich 1,5 Jahre gebraucht, bis ich eine Entscheidung treffen konnte und auch nur deswegen, weil ich dann zum Coach gegangen bin und gesagt habe, ich weiß es nicht, bleibe ich weiterhin Vorstand dieses IT-Unternehmens und will richtig nochmal Gas geben und nach vorne gehen oder will ich es nochmal wissen und von vorn anfangen. Und ich wusste, wie Pioniersarbeit ist und davor hatte ich schon Respekt. Und jetzt hat diese Frau mit mir Visionsarbeit gemacht, den ganzen Tag. Und am Abend kam die Firma nicht mehr vor. Und er dachte nur, das gibt's doch nicht. Jetzt hat mich 1,5 Jahre geplagt, dass ich für mich eine Entscheidung herstellen kann und habe es nicht hingekriegt. Jetzt gehe ich da einen Tag hin und alles ist klar. Und Philipp, so verrückt das klingt, in diesem Augenblick wusste ich, was ich machen will, nämlich genau das. Menschen und Unternehmen zu zeigen, wie sie sich selber die Sonne aufhängen können, richtig Lust auf Zukunft machen. Und das habe ich dann gelernt. Über Bücher, Seminare, Ausbildungen, allem hin und her. Und so bin ich dann Zukunftsentwicklerin geworden.
Und also das finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Aber möchtest du auch was ergänzen?
Ja, und weil ich natürlich selber Unternehmenschefin war und meine Kunden, wie bei dir auch, in der Hauptsache aus dem Mittelstand kommen, war das Thema Führung natürlich ganz, ganz nah bei mir. Ne? Also was hätte ich damals drum gegeben, sag ich mal, die ordentliche Führungsausbildung machen zu dürfen. Ich bin ja wirklich in jedes Fettnäpfchen getreten oder habe mir das alles so mühsam zusammengeklaubt. Und deswegen habe ich dann 2019 den Führungszirkel Bayern gegründet und mache da Führungskräfte fit für morgen.
Ja, als ich gerade meinte, spannende Geschichte. Ich finde es einfach auch wirklich toll, wenn Leute irgendwie mal ihren Weg gefunden haben, weil das ist ja dem einen oder anderen überhaupt nicht vergönnt. Ich habe beispielsweise an einer privaten Fachhochschule studiert. Da haben wir alle Geld bezahlt zum Studieren. Das heißt, die Leute, die da hingekommen waren, waren vielleicht wie ich schon selbstständig und konnten die Studiengebühren selber aufbringen. Aber die meisten waren halt einfach mit dem Portemonnaie der Eltern da zu dieser Schule zugelassen worden. Und da war ein Junge und der war gar nicht dumm, aber der alberte immer nur rum. Und irgendwann habe ich zu dem gesagt, ich sage immer, du bist ja gar nicht dämlich, aber du schaffst ja hier immer nur eine 3 minus, eine 4. Warum gibst du dir nicht mal ein bisschen Mühe? Und dann sagte der Philipp, mein Vater hat 400 Mitarbeiter. Wir haben ein riesiges Unternehmen. Ich soll hier nur hingehen, damit ich später auf der Geschäftsführer-Visitenkarte noch einen Diplomkaufmann stehen habe. Es ist völlig egal, ob ich hier eine 1 oder eine 4 kriege. Mehr als diese Firma kriege ich sowieso nicht. Und mit der Firma wird es mir im Prinzip schon gut gehen. Und mein Vater war Arzt. Meine Großeltern haben immer so gesagt, oh Junge, wenn du später dann mal die Praxis vom Papa übernimmst, dann wirst du auch ein ganz tolles Leben und einen tollen, mit, ich sag mal, Anerkennung in Deutschland verbundenen Beruf haben, so als Arzt. Und ich fand das anfangs halt toll, weil ich dachte, das ist so. Aber als ich dann in der 7. Klasse war und meinem Vater dann morgens beim Frühstück so irgendwann mal sagte, Papa, also ich glaube, ich will gar kein Arzt werden, weil wenn die Leute krank sind, möchte ich nicht, dass die zu mir kommen, dann bin ich nachher auch krank. Und dann hat er gesagt, ja, da kannst du auch kein Arzt werden. Und damit will ich nur sagen, manchen Leuten ist das ja einfach nicht vergönnt. Man wird dann einfach auch in so eine Richtung gepusht. Die Eltern, das Umfeld meint es gut und man findet nicht mehr den Punkt, sich selber nochmal neu zu erfinden. Ich habe ja mein Unternehmen auch 2020 verkauft, nicht weil es nicht lief, ich habe damit gutes Geld verdient, sondern weil ich dachte, ich bin in einem anderen Bereich noch glücklicher und besser. Und deshalb finde ich das spannend, wie du das hergeleitet hast, weil mir geht es eben darum, dass die Leute jetzt hier in dieser Folge auch irgendwelche, ich sag mal, Inspiration ableiten, die ich auch unterstütze, weil tatsächlich glaube ich, bei dem einen oder anderen, der so Zukunft und Visionsarbeit und solche Sachen macht, da ist auch eine Menge so Spinnerei mit dabei. Das klingt sexy, Zukunft, KI, irgendwelche Hype-Themen. Und wenn da das Substanzielle fehlt, dann ist das aus meiner Sicht einfach für meine Hörer einfach nur Zeitverschwendung. Und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist und auch die Herleitung offengelegt hast. Das heißt, ich habe dazu eigene Geschichten, aber es geht um deine Sicht. Geh mal einfach hin. Und erläuter doch zum Beispiel mal an einem Beispiel für jemanden, Max Mustermann, der jetzt hier diesen Podcast hört, der sagt, ja, wie Vision und da herleiten und so seinen eigenen Plan entwickeln. Ich bin ja auch viel, ich sag mal, fremdgesteuert. Der Kunde sagt, was ich machen soll. Der Kunde sagt, wann ich kommen darf. Der Kunde sagt, wie viele abnehmen will. Daraus resultiert, wie viele Mitarbeiter ich brauche. Wie würde sowas grundsätzlich beginnen? Also wo fängt man bei sowas an, damit die Leute das einfach mal nachvollziehen können, bevor wir dann vielleicht in die Tiefe einsteigen?
Also jeder, der zu mir kommt, der hat eigentlich irgendein Thema, mit dem er kommt, ne? Entweder ist es Mitarbeiterfluktuation oder in sich drin spürt er eine Leere oder die Nachfolge des Unternehmens steht an und man tut sich ein bisschen schwer loszulassen und den eigenen Weg zu sehen. Oder habe ich öfters auch Geschäftsführer, Geschäftsführerin eines Unternehmens wird freigestellt oder kündigt, weil das nicht mehr der Laden ist, wo er oder sie gern sein möchte und sagt, mein Gott, das war schon so lange in diesem Unternehmenskontext. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr so recht, wer bin ich überhaupt und wo will ich eigentlich hin? Und da ist so viel Wirrwarr und wir haben ja auch 1000 Chancen, Philipp. Das ist ja nicht so, ne? Also wenn du heute frisch startest, kannst du ja von KI irgendwas bis hin zum Sozialpädagogen alles machen und das überfordert uns. Das wird ganz häufig zu viel. Aber du brauchst schon einen Grund, ne? Also jemand, der keinen Grund hat, der kommt auch nicht zu mir. Also, boah, Laden läuft so ungefähr, also da muss ich jetzt eigentlich nichts tun. Aber sobald du in irgendeiner Form eine Herausforderung hast, eine Leere in dir hast, zu sagen, also irgendwie tun wir zwar viel, aber so richtig vorwärts geht's nicht oder ich kriege die Mitarbeiter nicht motiviert. Also, was sind Gründe, warum die bei mir landen? Und ich habe eine Methodik entwickelt, die nenne ich Zukunftshaus. Das Modell, ich habe es auch mitgebracht. Mal schauen, ob das gelingt, dass ich dir das hier in die Kamera halte. Ja, das ist nicht so einfach, gell? Aber so
Aber
ungefähr
zwischendurch,
kann
wenn
man
der
sehen.
Seefilter nachlässt, kann man sehen, ja.
Genau.
Ja.
Und ich habe halt festgestellt, wenn man sich so einer Arbeit nähert, dann brauchst du auch Leitplanken. Also Vision ist ja schon eine Utopie, das beste Bild der Zukunft, das ich mir ausmale. Wohin will ich? Und die Mission dahinter ist, warum tue ich das überhaupt, was ich tue? Also das sind schon zwei Bausteine, die sind schon ziemlich cool, wenn ich die habe. Weil da strahle ich so viel Klarheit aus und kann so ein Fels in der Brandung sein und ein richtiger Überzeugungstäter. weil ich ganz einfach weiß, warum ich das tue und wohin ich will damit. So, und ich nähere mich dessen so, dass ich rausgefunden habe bei der vielen Arbeit mit Zukunftsbildern und Zukunftsvisionen zu erstellen, ist mir aufgefallen, es braucht 5 Bausteine. Und diese 5 Bausteine sind einmal eigentlich immer, was können wir oder ich gut? Je nachdem, ob ein Solopreneur zu mir kommt, ein Unternehmer zu mir kommt oder das ganze Team, was ich ganz häufig habe, ne, das ganze Führungsteam. Was können wir eigentlich gut? Was ist uns wichtig? Das sind wir bei den Werten. Gemeinsam, was wollen wir eigentlich in der Arbeit wiederfinden? Und was gibt uns eigentlich Energie? Dass wir diesen ganzen Wahnsinn, in dem wir ja mittlerweile leben, zwischen FOMO, FONCO, VUCA, BAMI, was weiß ich nicht alles, für verrücktes Zeug uns umgibt, genügend Kraft und Energie zu haben, also Freude zu erleben. Und Reinhard Sprenger hat ja mal gesagt, ne, Arbeit macht entweder Spaß oder krank. Und da geht es schon auch ein Stück weit um den Spaß, dass wir den nicht ganz vergessen. Und das sind die Säulen des ganzen Zukunftshauses. Wenn ich die schon mal habe, dann habe ich, ich nenne das gern Leitplanken. Mit diesen Leitplanken kann ich schon mal sehr gut arbeiten. Und du hast jetzt bei deinem Beispiel jemanden genannt, der gesagt hat, ja, warum brauche ich denn das überhaupt? Und das geht doch alles. Das ist die Haltung und Überzeugung, ne, mit der ich überhaupt mich so einem Thema näher. Bin ich da jetzt aufgeschlossen oder sage ich, das ist alles Shishi? Höre ich ja hin und wieder auch, ne, Frau Zulkowski, das ist doch alles Shishi. Mittlerweile weniger, als ich angefangen habe vor mehr als 20 Jahren damit. Was haben die Leute gesagt, wo ich gesagt habe, ich mache Visions- und Wertearbeit? Ha, 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 wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Ja.
Das höre ich heute nicht mehr. Also heute ist den Menschen durchaus klar, wie wertvoll und wichtig es ist, ein Zukunftsbild zu haben. Und von dem Zukunftshaus der Boden, das ist eben die Haltung und Überzeugung. Das heißt, was denke ich eigentlich über meine Firma? Was denke ich über andere? Was denke ich vielleicht auch über meine Kollegen und Mitarbeitenden? Und da haben wir schon die verrücktesten Sachen erlebt. Ich erzähle dann noch ein Beispiel, wenn ich mit meinem Zukunftshaus fertig bin. Ja, und wenn ich das habe, dann habe ich ja schon fundamentale Dinge und dann kann ich die Vision obendrauf setzen. Weil dann habe ich ja schon Wissen gesammelt. Ne? Ich habe schon Wissen gesammelt und dann kann ich mal in einem 5-Jahres-, in einem 10-Jahres-Blick wagen. Weiter springe ich meistens nicht, weil die Welt sich so schnell dreht und verändert. Unser Hirn muss schon noch also ein bisschen diese Möglichkeitsidee parat haben. Und dann springen wir in die Vision und malen uns das wirklich in besten Farben aus. Und ich sage ganz gern, also vernünftig werden wir später wieder. Jetzt geht es nicht um Vernunft, jetzt geht es um Vorstellungskraft.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle kurz reingrätschen, gerade für diejenigen, die jetzt dich zum ersten Mal hören und mich schon länger kennen. Die würden wahrscheinlich sagen, naja, der Semmelroth, der steht so irgendwie mit beiden Beinen im Leben. Der ist ein sehr pragmatischer Mensch, der ist so direkt straightforward, der ist so gerade raus, der fackelt nicht lange, bei dem weißt du ganz klar, wo du dran bist, wo du nicht dran bist und der lebt nicht in so einer abstrakten Welt, sondern der ist immer so im Hier und Jetzt und das hat irgendwie alles immer so Bodenhaftung, findet nicht jeder gut, aber vom Prinzip her ist das schon irgendwie substanziell nachvollziehbar. Und trotzdem, und das möchte ich hier als Impuls für denjenigen mitgeben, der sich mit diesen Werten von mir vielleicht so ein bisschen identifiziert. Ich war vor vielen, vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung, ganz zu Beginn meiner Verkäuferkarriere. Da habe ich ein paar Jahre was gemacht, so erst neben dem Studium und so und bin da auch sehr dankbar für die ersten Einblicke in den Vertriebsarbeit, die ich da gelernt habe. Und da war ich auf einem Visionsworkshop mit einem Direktor. Und man wird nur Direktor bei der Deutschen Vermögensberatung, wenn man da richtig was aufgebaut hat. Also da landet man nicht durch Glück. Der hatte also richtig was drauf. Ich fand diesen Mann fantastisch. Klaus Roberts heißt der, für den Fall, dass ihr den mal recherchieren wollt. Ist heute nicht mehr unbedingt aktiv, aber immer noch unter uns. Und der hat mich damals also auf so einen Workshop da eingeladen. Und dann hat er mich mit meiner ganzen mit meinem Pragmatismus und mit meiner, ich sag mal, Bodenständigkeit gezwungen, mich mit einem DIN A3-Blatt zu konfrontieren und einem ganzen Stapel Zeitschriften, die man sonst so als Mann irgendwo in den Friseurläden oder so immer liegen lässt, weil man denkt, da muss ich wirklich nicht reingucken. Und dann musste ich tatsächlich Dinge ausschneiden und musste eine Collage bauen, in der ich sozusagen visualisieren sollte, wie ich mir mein Leben so vorstelle, mit so einzelnen Stationen, Karriereziele, private Ziele, finanzielle Ziele. Und dann sollte ich so Jahreszahlen oder Alter dran schreiben. Und dann habe ich das im Prinzip erstmal nicht machen wollen. Die anderen in dieser ganzen Gruppenarbeit haben da richtig Gas gegeben. Wir waren so ein ganzer Seminarraum voll Leuten. Mhm. Und irgendwann, als ich dann merkte, okay, gut, du musst hier mitmachen, sonst geht die Zeit überhaupt nicht rum, weil es einfach sau langweilig ist, habe ich da auch angefangen. Und dann habe ich da so ein Bild gefunden von so einem Bett und da war da unter der Matratze war jede Menge Geld. Und dann habe ich das ausgeschnitten, habe gedacht, so stelle ich mir mein Alter vor, dass ich später einfach den ganzen Tag irgendwie entspannt irgendwo liegen könnte und da ist genug Geld, um über die Runden zu kommen. Und so habe ich im Prinzip einen Einstieg gefunden. Und dann war ich plötzlich bei, wann will ich heiraten, wann will ich Kind, wann will ich das, wann will ich hier, wie soll das später alles aussehen? Und der Grund, warum ich das jetzt gerade so euphorisch hier mit dir teile, ist folgendes. Ich habe diese Collage dann mit nach Hause genommen und habe die dann einfach kurze Zeit in meinem Zimmer hängen gehabt, später aus irgendeinem Grund auf den Dachboden gepackt. Und als ich bei meinen Eltern zu Hause ausgezogen bin, habe ich die Collage wiedergefunden und habe festgestellt, dass ein Großteil der Dinge, die ich damals visuell einfach mir nur vorgestellt habe, sich bereits materialisiert hatten. Und ich habe die Collage jetzt noch hier zur Hand. Das heißt, sie liegt im Nachbarraum, weiß ich, weil ich die regelmäßig in den Händen halte und mich einfach immer nur freue, was ich damals vor knapp 25 Jahren in Anführungsstrichen für einen Weitblick auf mein eigenes Leben hatte und wie stark sich das mit materialisiert hat. Deshalb für den Fall, dass du jetzt an diesem Punkt denkst, ah ja, komm hier, die Silvia da, die ist mal ein bisschen verrückt und dann kommt die auch noch aus dem Süden der Republik, da will ich jetzt gar nicht so genau hinhören, ich guck mal, bleib mal dran, weil manchmal muss man einfach diesen Zugang ermöglichen, sich einfach mal öffnen und dann ist man vielleicht nachher so begeistert wie ich. Ich kann dir nur sagen, es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich glaube sogar, dass ich diesen Workshop mit Unternehmern mal wiederholen werde, um denen das gleiche Erlebnis zu ermöglichen, weil ich weiß, das werden die alleine nicht erlangen. Aber deshalb zurück. Also ich kann nur sagen, das ist genau der richtige Ansatz, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Man muss das irgendwie mal wirklich durchdenken und dann glaube ich, Gedanken, die wir häufig denken, haben eine Tendenz, sich zu materialisieren und werden dann irgendwie Realität. Von daher wollte ich jetzt nur mal so den Bogenschlag bilden für die Leute, die sagen, ah, Semmelroth erzählt uns ganz andere Themen. Also ich bin inhaltlich voll dabei. Weiter geht's. Was sind so Best Practices? An was scheitern die Menschen? Wo stehen die sich selber im Weg? Geh mal tiefer in den Prozess rein.
Also Best Practices ist wirklich, wenn ich dieses Zukunftshaus dann mit meinem Team, ich gehe jetzt mal wirklich von einem klassischen mittelständischen Unternehmen aus, das vielleicht so 6 bis 8 Führungskräfte mit an Bord hat und mit denen bauen wir jetzt ein Zukunftshaus. In 1 bis 2 Tagen, je nachdem, welche Herausforderungen das sind. Und dann geht es natürlich darum, das Ding umzusetzen, weil dass wir das gebaut haben, das hilft schon, natürlich, das hilft schon, weil ja viel über Bilder funktioniert. Und was wirklich grandios ist, und mich holen ja keine Spinner, das sind ja Maschinenbauunternehmen, das sind große Zahnarztpraxen, das ist ein Airport-Unternehmen, das ist kleine Manufakturen, also ganz unterschiedlichste, sehr bodenständige Unternehmen, die mich da holen. Und was die alle sagen ist, weißt du, das ist schon ziemlich faszinierend. Seit wir das Zukunftshaus haben, haben wir so viel mehr Klarheit. Und immer, wenn wir unklar werden, gehen wir vor unser Bild, das wir miteinander geschaffen haben. War ja jeder dabei? Kann ja keiner sagen, was ihr euch wieder da ausgedacht habt. Da war ja jeder dabei und dann gehen die wirklich vor die Zukunftszeit und sagen, passt mal auf, wir haben uns das und das hier vorgenommen und wir haben da und da diese Werte uns aufgeschrieben. Und im Moment weichen wir sehr davon ab. Und dann wird das so schnell klar, da braucht man nicht so viel mehr reden. Und ich kann mich an einen Kunden erinnern, wie der seine Werte klar hat, sagt er, mein Gott, jetzt weiß ich auch, warum ich mich immer bei den Mitarbeitergesprächen so schwer getan habe, weil ich es nicht ausdrücken konnte. Und jetzt plötzlich kann ich es ausdrücken. Und ich habe vorher von Haltung und Überzeugung gesprochen. Und also das ist so ein Punkt, da könnte man sich natürlich ewig aufhalten. Das ist ja Thema Glaubenssätze, wie stehe ich in der Welt? Und wir wissen ja, 80% des ungebrochenen Selbstwerts sind zuständig für den Erfolg. Diese Zahl ist ja unglaublich hoch. Und am Anfang dachte ich mir, komm, wie ich das erste Mal gehört habe. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber nein, es ist nicht übertrieben. Ich weiß es mittlerweile, weil ich baue ja ganz viele Zukunftshäuser und da stelle ich immer wieder fest, dass sich die Menschen ganz gut im Weg stehen. Was die für Sachen glauben, das weißt du auch, Philipp. Ne? Wo ich immer denke, ja, geht's noch? Also ich kann mich an ein Maschinenbauunternehmen im Allgäu erinnern. Wir sind da beim Boden eben, beim Fundament. Und sagen, was haben Sie denn so für Quatsches in Ihrem Kopf? Ne? Was gibt es denn so für Zweiflergedanken? Und sagt, ach, unsere Mitarbeiter interessiert das doch überhaupt nicht, was wir hier so tun. Und ich sage, mein Gott, ist das denn günstig, wenn Sie das so vor sich hindenken? Nein, natürlich ist es nicht günstig, aber das ist halt so. Sag ich, was wäre denn günstiger? Dann sagt sie, naja, wenn die mal kapieren würden, auf mich kommt's an. Sag ich, genau, und das schreiben wir jetzt mal auf mich kommt's an. Und dieses Unternehmen war ganz schlau, die hat das Zukunftshaus genommen und hat das quasi von Abteilung zu Abteilung gegeben und jede Abteilung durfte jetzt einen Monat sich mal irgendwas davon nehmen und was draus machen. Eine Aktion, ein Motto, irgendwie was, wie sie die anderen Kollegen da ein bisschen mitnehmen. Und jetzt war es beim Marketing gelandet und die haben sich diesen Satz genommen, auf mich kommt's an. Und haben T-Shirts drucken lassen. Für alle Mitarbeitenden im Unternehmen, eben auch für die Produktionsmitarbeiter. Und die Chefin ruft mich ein halbes Jahr später komplett aufgeregt an und sagt, Frau Zirkowski, Sie glauben gar nicht, was passiert ist. Sagt, erzählen Sie es mir? Und sie sagt, wissen Sie, ich bin da am Rande entlang gegangen, wo man ja so im Produktionsunternehmen so einen Sicherheitsbereich hat, wo man nicht unbedingt jeden sieht, der da entlang läuft. Und da habe ich zwei Werker beobachtet, wo der eine so ein Werkzeug hingeschmissen hat, gesagt, ah, das klumpt, das funktioniert nicht, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann ist ein anderer Werker gekommen und hat dann gesagt, weißt, wir zwei, wir kümmern uns jetzt um dieses Problem, weil bei dir steht's hinten drauf und bei mir steht's hinten drauf. Auf mich kommt's an und wir zwei gehen jetzt und lösen das. Die war fast den Tränen nah, weil das hat die nicht vermutet, dass das so einen Effekt hat. Und ich sage manchmal, das ist wie Tröpfcheninfusion. Geht nicht schnell. Geht nicht schnell. Aber wenn du dranbleibst, ist es unglaublich nachhaltig. Du hast mich gefragt, woran scheitern die meisten? Am Liegenlassen.
Jetzt muss ich so lachen, weil das ist natürlich tatsächlich auch Kern meines Geschäftsmodells, die Leute in die Umsetzung zu bringen und darin zu halten, weil die meisten haben große Pläne, haben auch mehrfach verifiziert, dass alle denkbaren Szenarien abgebildet sind und dass es wirklich Sinn macht, das zu tun. Und dann kommt wieder irgendwas und sie lassen sich ablenken und dann bleibt es einfach liegen und dann heißt es hinterher, ja, das haben wir dann irgendwie so nicht mehr weiterverfolgt. Und dann fühle ich mich gerade bei den Leuten, mit denen ich enger arbeite, auch teilweise autorisiert, denen dann auch mal eine Schelle zu geben, wenn ich die sehe, was die dann tatsächlich auch einfordern, weil die sagen, ja Mensch, Semmelroth, eigentlich hast du recht, ich habe mich selber wieder hängen lassen. Deshalb ist überall das Gleiche. Ja, also die
Leute. Es ist, ja. Ja, das Tagesgeschäft ist natürlich immer dringender als alles andere und wir dürfen lernen, Fokuszeiten einzuhalten. Wir dürfen lernen als Unternehmerinnen und Unternehmer, dass wir loslassen müssen und dass wir nicht fürs Operative gebraucht werden, sondern fürs Visionäre. Dieses am Unternehmen arbeiten ist ja nicht lustig, sondern es kommt darauf an, wo ich in Zukunft hin will mit meinem Laden und wie ich morgen mitspielen möchte. Und dazu brauche ich Zeit und einen freien Kopf. Und es geht nicht, wenn ich ständig operativ mittendrin bin und glaube, nur ich kann es richten. Und da wäre ich so grantig, weil ich sage, wenn ihr krank seid oder in Urlaub seid, dann geht das auch, Leute. Also wird's Zeit, das tatsächlich für sich zu verstehen. Und ich weiß nicht, ob du auch solche Unternehmerinnen und Unternehmer hast, aber ich höre immer wieder, ja, wenn ich mich dann mal so einen Tag rausnehme, da habe ich mir das Gefühl, ich tue nichts.
Ja, ja.
Das stimmt natürlich nicht.
Ja, gleichzeitig würde ich einfach nur aus der Praxis berichten an der Stelle, wenn ihr das macht, euch rausnehmt, dann versucht das entweder einfach nur pauschal so zu deklarieren gegenüber eurem Team oder wenigstens eine Story zu entwickeln, die irgendwie da keine Gerüchte schürt. Weil ich hatte zum Beispiel meinen einen Unternehmer, der hat dann gesagt, also ich nehme mich einmal die Woche raus und dann mache ich so einen Saunatag mitten in der Woche, wo ich dann einfach mal so reflektiere und so. Und dann hat er aber mitgekriegt, je mehr er das gemacht hat, also Woche für Woche, desto größer wurde der Unmut im Team. Und da habe ich gesagt, das ist aber auch ein dämlicher Arbeitstitel. Deine Leute sind da am Arbeiten, versuchen wirklich Produktivität zu steigern und du suggerierst, ich liege jetzt mal irgendwie im Bademantel in so einem warmen Raum oder in so einem Ruhebereich. Das ist nicht so ideal. Du musst das nicht alles komplett mit denen teilen. Sich rausnehmen und dann mit Ergebnissen zurückkommen, ist super, aber du solltest das nicht voll transparent machen, wie es abläuft, weil die Leute sonst zu viel Raum haben, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Aber ja, ist so, ne? Ich meine, der ein oder andere kann das halt nicht. Ich kann zum Beispiel nicht untätig sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eingeladen würde, mich hat letztens jemand gefragt, ob ich Bock hätte, 14 Tage auf die Malediven zu fahren. Ich sage nein, weil alle Leute, die ich kenne, die da hingefahren sind, haben da nur im Liegestuhl gelegen und in die Luft geguckt und haben gesagt, es wäre der schönste Fleck auf dieser Welt. Ich sage, nach 10 Minuten hätte ich da eine Sinnkrise. Ich fahre lieber zum Beispiel an die Nordsee, nehme einen Spaten und zwei Handschuhe mit und baue einfach eine riesige Sandburg. Kann mich abends kaum noch bewegen, weil ich ja solche körperliche Arbeit auch nicht gewohnt bin. Gehe glücklich ins Bett und baue am nächsten Tag eine neue Burg. Nicht mehr ganz so groß, weil am nächsten Tag tut dann meistens doch alles weh. Aber für mich ist körperliche Anstrengung eine schöne Möglichkeit, den Kopf frei zu machen und neue Gedanken zu entwickeln. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man für sich einen Mechanismus findet, der funktioniert. Aber dass man es macht, weil das, was du beschreibst, ist ja tatsächlich viel, viel wertigere Arbeit, auch wenn sie nicht direkt in Geld messbar ist, als da operativ nochmal einen Kunden zu besuchen oder irgendwo einen Arbeitsprozess in der Firma mit voranzutreiben. Trotzdem fällt es vielen halt schwer und dann haben sie schlechtes Gewissen und dann, ja, dann machen sie es nicht mehr und dann kümmern sie sich wieder um so Banalitäten, nur weil Aktivität häufig mit Produktivität verwechselt wird.
Ich hatte gestern den Chef von Opet im Interview hier in meinem Podcast. Und der sagte seinem Mitarbeiter, weil ich ihn gefragt habe, wie hast du es denn geschafft, aus dem operativen Hamsterrad auszusteigen und tatsächlich in die strategische Ebene zu kommen? Und er sagte, ich kann dir das sagen, sagt er. Meine Mitarbeiter haben mich rausgeschmissen. Die haben gesagt, du bist nützlicher, wenn du am Unternehmen arbeitest und jetzt lass uns in Ruhe und lass uns ordentlich arbeiten. Und das hat er tatsächlich auch akzeptieren können. Und er hat gesagt, das ist ja auch wahr. Wenn ich rausgehe, in die Netzwerke reingehe, politische Lobbyarbeit mache, mich darum zu kümmern, wohin ich mit meinem Unternehmen steuern will oder mit unserem Unternehmen. Und wenn ich hier der Ermunterer bin und schaue, dass wir die richtigen Leute an Bord kriegen, dann bin ich viel nützlicher.
Ich lache nur, weil meine Mitarbeiter genau das Gleiche machen. Gerade meine zwei Prokuristen, also die teilen, geben mir teilweise 2, 3 Tage Büroverbot, wenn die an irgendwas arbeiten wollen. Die sagen, mach irgendwas, aber nerv uns nicht. Ruf uns nicht an, schick uns keine Nachrichten, such dir irgendeine Aufgabe, sonst verkaufen wir dich irgendwo hin für einen Tag Beratung oder was. Du darfst nicht ins Büro kommen. Und das ist so, weil das Büro ist auf der anderen Straßenseite von meinem Privathaus, dass ich dann natürlich sehe, die sind da, ich sehe die Autos. Manchmal denke ich, das könnte ich mal gerade mit denen besprechen. Und dann sagen die aber, nein, hau ab. Und ich finde das auf der einen Seite lustig, dass sie sich das dann auch irgendwann getraut haben, weil die beide auch anders gestartet sind. Das schwappt dann auch auf die anderen Mitarbeiter, die neu im Team sind, über. Die denken, wow, krass, so kann man mit seinem Chef sprechen. Ich sage, wenn es der Sache dient, ist mir egal, wie hier kommuniziert wird. Hauptsache es funktioniert, denn es ist ja gut gemeint. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es für viele ein Problem, diese neue Rolle zu finden, nicht zu erfinden. Die ist ja, irgendwo ist die ja existent, aber sich darin zurechtzufinden, dass man einfach denkt, wenn ich zum Beispiel vielleicht nur durch den Wald spazieren gehe oder ein Buch lese und dadurch neue Gedanken entwickle, die ich über Umwege nutze, um mein Unternehmen vom Geschäftsmodell her in eine andere Richtung zu steuern, was nach hinten raus viel mehr Möglichkeiten schafft. Das ist ja für viele so abstrakt, dass sie denken, ah nee, das kann ich nicht machen. Ich muss ja auch einen gewissen Beitrag bringen, der vergleichbar mit dem der anderen Leute ist. Und ich glaube, das ist ein massiver Denkfehler auf der Unternehmerseite.
Naja, die meisten Unternehmen sind ja irgendwie gestartet. Also gerade wenn man Gründer im Unternehmen hat, das sind ja alle als Experten gestartet. Und dann haben sie Erfolg gehabt und sind gewachsen. Dann sind sie neben dem Experten auch noch der Manager des ganzen Dings geworden. Und dann wächst das Unternehmen weiter, weil man einfach gute Sachen macht. Und meistens bleibt man in der Managerposition gemischt mit dem Experten hängen. Und jetzt den Schritt zum Leader zu machen, der ist schon nicht so easy, weil das heißt, ich muss loslassen, Vertrauen aufbauen zu den Menschen, delegieren können. Kommunikation wäre auch eine ziemlich gute Idee. Und das alles entsprechend verkaufen und dem Prozess vertrauen. Ja. Und das ist ein Weg. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ein Weg. Und das darf man wirklich richtig lernen. Das ist, und wir haben kein Training, ne? Das ist kein Zukunftsmuskeltraining. Das müssen wir auch lernen. Ne? Da mal einzusteigen in die Welt, wohin will ich eigentlich mit meinem Unternehmen und welche Zukunftsszenarien gäbe es überhaupt? Und statt operativ irgendwas anzufangen, Hauptsache wir tun jetzt was mit KI, bitte nicht. Sondern vorher wirklich drüber nachzudenken, was will ich denn damit? Wo soll es mich denn mir das Leben erleichtern? Wo werde ich denn effizienter und effektiver dadurch? Wo ist denn der Hebel dafür? Also diese Gedanken, und dafür braucht man Zeit, dass ich das erst mal denken kann, bevor ich loslege.
Ich glaube, man braucht noch ein bisschen was anderes, und zwar die Bereitschaft, sich auch mal mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Weil ich glaube, dass der einzelne Unternehmer, die einzelne Unternehmerin durchaus den Wunsch hat, ich nenne das mal die eigene Zukunft, Chancen zu steigern, indem man sich auch mit anderen austauscht. Das Problem ist aber, wenn ich immer im gleichen Umfeld gefangen bin, insbesondere mit Branchenkollegen, finde ich aus meiner Sicht ja eher, also davon bin ich überzeugt, finde ich eher Bestätigung für Dinge, die alle anderen auch schon für richtig halten, als die Chance auf den Durchbruch. Deshalb glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man sich einfach mal mit jemandem Externes unterhält. Und ich finde, so wie du das hier so präsentierst, auch so super sympathisch, weil ich mir das so richtig vorstellen kann, dass du dich da mit so einem hinsetzt und der erzählt dir dann jetzt, warum das alles nicht geht und warum das also immer schon so war und warum man das so weitermachen muss. Und du dann einfach nicht nachlässt, da so ein bisschen rumstichelst und sagst, ja, aber woher leitest du denn diese Schlussfolgerung ab? Wo sind die empirischen Beweise, dass das unverrückbar so ist? Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen auch die Kunst im Beratermarkt, dass man den Leuten nicht einfach nur eine andere Wahrheit präsentiert, sondern den Leuten im Prinzip bei der Erkennung falscher Glaubenssätze und der Identifikation alternativer Wege hilft. Die müssen ja gar nicht komplett vorgegeben sein, aber dass man einfach mal sagt, okay, mal angenommen, das wäre aber doch kein Problem. Wie könnte man denn da hinkommen? Und ich erinnere mich an mein Buch, was ja tatsächlich ein sehr guter Bestseller geworden ist und jetzt bei Galbal auch so ein Longseller. Da habe ich mir ja ganz zu Beginn eine Expertin für Bücher gesucht und habe gesagt, hören Sie zu, ich brauche keine Hilfe beim Schreiben. Ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Gedanken zu sortieren, weil für mich ist das alles logisch. Aber ich muss es ja schaffen, jemanden, der noch nie mit mir geredet hat und der auch keine Rückfragen stellen kann, im Prinzip mit den Impulsen so abzuholen, dass er sagt, wow, verstanden, für gut befunden, will ich umsetzen. Und da war das dann auch so. Da haben wir uns dann immer wieder so ein bisschen gekäbbelt. Und das, finde ich, macht es ja im Prinzip so spannend, dass man sich Leute sucht, wo man einfach mal sagt, ich bin einfach mal offen und lass mich mal führen. Deshalb, so wie du das jetzt erzählst, kann ich mir das so richtig vorstellen, dass du da auch so mit so richtig erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen sitzt, die so für sich eigentlich den Anspruch haben, ich habe das da draußen schon ganz gut im Griff. Ich weiß auch, wie das hier läuft. Ich habe da über Jahre eine ganz gute Erfolgsstory hingelegt. Und dann kommst du, stellst so ein paar fiese Fragen und dann denken sie so, ja, puh, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Und dann entsteht halt dieses Feld für Kreativität. Und ich glaube, dass das viele nie erleben, weil die sich diesem Prozess widersetzen. Einfach auch gar nicht auf die Suche machen nach Antworten. Deshalb, wie würdest du beispielsweise jemanden, der jetzt einfach auch so Lust darauf hat, der sagt immer, ich muss das wirklich mal verfolgen. Für mich ist das mit dem Vision und dem Fundament und dem Haus und so noch ein bisschen zu abstrakt. Aber wie könnte man sich tiefer mit der Materie beschäftigen? Weil der eine oder andere guckt ja immer erstmal gerne ein bisschen aus der Distanz, bevor er irgendwann die Silvia anruft und sagt, hör mal, komm einfach mal vorbei. Oder ich komme zu dir. Also wie geht man vor bei sowas?
Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch ein Buch dazu, ne? Das heißt, Bau dir deine Zukunft. Das kann ich mir schon mal gönnen. Es gibt auch einen Online-Kurs dazu, wenn ich sage, na gut, jetzt bin ich neugierig, jetzt mache ich das vielleicht mal für mich und schaue mir das mal an. Und ich habe auch diesen Führungszirkel Bayern. Und der Führungszirkel Bayern, das zahlt direkt darauf ein, auf das, was du gerade gesagt hast. Das sind Chefinnen und Chefs und Führungskräfte, also Inhaber und ihr engster Führungskreis, sie treffen sich dann aus unterschiedlichsten Branchen. Und wir machen Lunch and Learns, wir machen Unternehmerbesuche und auch Stammtische und ganz unterschiedliches Zeug. Und wir machen eben auch Fallberatung, ne? Kollegiale Fallberatung in diesem Umfeld. Und da kannst du einfach mal mit deinem Thema reingehen und kriegst Feedback von ganz vielen Seiten, aber eben auch von mir. Also mich kennenlernen ist über so einen Weg relativ einfach. Und ansonsten, wenn man die Materie näher kennenlernen will, wie gesagt, dann mal Buch lesen oder
ja, okay,
den Kurs gönnen, um mal zu schauen, ist das was für mich? Wie macht die das?
Okay, lass uns nochmal das Ganze von einem etwas anderen Blickwinkel aus betrachten. Und zwar, ich habe eine These und du kannst gerne sagen, du bist davon nicht überzeugt, siehst das komplett anders. Und zwar ist es ja so, wenn ich jetzt die Zukunft da gestalten möchte, von meinem Business beispielsweise, dann hast du eben erzählt, du setzt dich mit den Leuten hin, guckst dir das Geschäftsmodell an, guckst dir die Chancen, Risiken an, guckst dir vielleicht die Komposition der einzelnen Abteilungen und was man alles so hat an. Ich glaube tatsächlich, dass es noch wirkungsvoller ist, wenn man eine Ebene darunter anfängt, und zwar auf der Unternehmer- oder Unternehmerinnen-Ebene. Dass man erstmal überlegt, was hat diese Person selber als Person für ein Grundmotiv, dieses Unternehmen als Instrument zu nutzen, irgendwelche Ziele zu erreichen. Weil ich glaube, dass eine Firma nur ein Instrument ist, wie ein Geldautomat. Du baust das Ding einfach, damit es idealerweise irgendwelche Möglichkeiten erlaubt. Beispielsweise, dass du dir irgendwie einen schönen Lebensstil ermöglichen kannst oder dass du viel Gutes tun kannst für irgendwelche anderen Leute. Aber das dahinterliegende Ziel kommt ja aus der Unternehmerperson heraus. Das heißt, weil ich auch glaube, dass wenn es im Unternehmen schlecht läuft, das zum Beispiel auch daran liegen kann, obwohl das Geschäftsmodell top ist, dass du privat in einer Lebenskrise gefangen bist, hast vielleicht gerade Eheprobleme und denkst, boah, mir fehlt die Kraft, ich habe überhaupt keinen Antrieb mehr, ich bin schlecht gelaunt, das überträgt sich auf deine Mitarbeiter, die haben auch plötzlich keinen Bock mehr. Wie hast du denn dann zum Beispiel in deiner Arbeit damit zu tun? Weil du wirst ja vielleicht auch, wenn du über Zukunft sprichst, merken, da ist einer gar nicht in der Lage, in die Zukunft zu denken, weil er hier im Jetzt von so vielen Problemen dominiert ist, dass man das erstmal irgendwie so ein bisschen aufräumen muss. Und wie offen sind jetzt so Geschäftsführertypen, die ja normalerweise immer in dieser Macher- und weniger in der Opferrolle, zumindest in der Außenkommunikation sind, wie offen sind die dann zu sagen, Silvia, ganz ehrlich, dieser Bums hier läuft überhaupt nicht, weil ich voll die Sachen um die Ohren habe, mit denen ich einfach nicht klarkomme, mit denen ich auch, über die auch mit niemand reden kann. Also wie würdest du diese Abhängigkeit zwischen Unternehmerperson, Mann, Frau ist jetzt egal, und Unternehmen bewerten und inwieweit beeinflusst das auch die Zukunft? Wie weit sollte man das also bei der Analyse berücksichtigen?
Ein ganz wichtiger Punkt, lieber Philipp, weil ich übertrage es mal aus dem Amerikanischen, if Chef is happy, Mitarbeiter are happy. Und wenn ich persönlich als Vorbild, Unternehmerin, Chef, sage ich mal, mit meinen Themen besetzt bin, dann kann ich auch für meine Mitarbeiter ganz schlecht da sein. Und deswegen stimmt einfach auch der Satz von Drucker, es gibt nur eine Person, die du führen musst und das bist du selber. Und das geht relativ schnell. Ganz viele kommen natürlich mit einem Sachproblem, vermeintlich. Also Mitarbeiterfluktuation, irgendwie stecken geblieben und dann brauchst ja nicht so viel Fragen zu stellen, dass wir ganz schnell bei der persönlichen Ebene sind. Und wenn die nicht klar ist, dann arbeite ich als allererstes nur mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer, damit wir da für den Menschen, der dieses Risiko auf sich nimmt, diese Verantwortungsbewusstheit hat. Also ich bin ja ein Fan vom Mittelstand, selber Mittelstandsunternehmerin gewesen und ich weiß, was das bedeutet, so ein Unternehmen groß zu machen, es zu führen, diese Risiken einzugehen, in der Region verankert zu sein, den Menschen Arbeit zu geben und all das, was drumherum ist, das ist ja ein Geflecht und deswegen kommt man ganz schnell dorthin und ich nenne mich ja auch nicht klassischer Coach, sondern Sparringspartner. Wir machen dann Unternehmenssparring und da kommen wir wirklich an jedem Ast vorbei. Wenn du einmal so ein Lebensrad für dich ausgefüllt hast, was ich ganz gerne am Anfang mache, dann füll doch mal aus, wie bist du denn unterwegs in deinen verschiedenen Bereichen. Dann ist man ganz schnell an dem, was vielleicht tatsächlich noch im Weg steht oder was einen gerade umtreibt, beschäftigt. Wenn wir das uns angeschaut haben und da einen guten Weg gefunden haben, dann geht's weiter.
Wie viel Prozent deiner Kunden sind Männer und wie viel davon Frauen? Ganz grob.
70-30. 70 Männer, 30 Frauen.
Weil der Anteil der Unternehmer in Deutschland auf der männlichen Ebene größer ist oder weil sich Männer eher mit dir austauschen wollen als Frauen?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin ja sehr in Bayern unterwegs und da ist das Mittelstandsgeschäft halt oft noch entweder im Paar, also viele Ehepaare, die ja dann auch so ein Unternehmen führen, aber eben auch viele so Gründertypen, die immer Maschinenbauunternehmen, eine Manufaktur für Oldtimer-Restauration gegründet haben, Reinraumtechnik machen. Das sind jetzt nicht unbedingt alles so Frauendomänen, aber da kommen die Frauen kommen nach. Also jetzt
Ja,
bei dem.
meine Idee ist eher eine andere. Ich glaube einfach, dass es tatsächlich für viele Männer einfacher wäre, eine, nennen wir sie mal vielleicht Sinnkrise oder fehlendes Vorstellungsvermögen, was die zukünftige Ausrichtung mit einer Frau zu besprechen, als mit einem Mann, weil ich immer wieder feststelle, wenn sich Männer untereinander unterhalten, ist es häufig auf der Unternehmerebene auch ein Ziel, den anderen von seinem eigenen Erfolg und von seinen eigenen Erfolgen im Allgemeinen zu beeindrucken. Da ist man selten im, was kann ich von dir lernen, Modus unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich als Mann, gerade wenn ich ja in der dominanten Rolle als Unternehmer da unterwegs bin, mich einfach mal mit dir hinsetze, wo du ja jetzt auch kein Dominanzproblem hast und damit einfach aber durch diesen Geschlechterunterschied, dass man sagt, okay, wir konkurrieren ja gar nicht im selben Becken, sondern man sagt einfach, alles klar, ich bin klar in dem, was ich so kann, ich bin klar in dem, was ich gerne mit dir arbeiten würde, lass das mal. Also ich glaube, das ist eine coole Kombination. Ich wollte aber das nicht vorwegnehmen, meine Theorie. Deshalb, du hast bestätigt. Also ich glaube, dass es für Männer oft einfacher ist, das mit so einer Frau zu besprechen, weil man sich da einfach auch mal leichter öffnen kann. Wollte einfach nur mal diese These da so überprüfen.
Ja, also
Das heißt,
ich bin schon ziemlich sicher, dass du mit einer Frau als Mann schneller zu deinen persönlichen Themen kommst, weil du eben nicht, vielleicht nicht konkurrierende
genau.
Gedanken in dir hast. Ja. Und ich bin kein dominanter Typ, ne? Und mit mir muss man sich nicht messen, es ist alles gut.
Nee, okay, pass auf, vielleicht ist es auch falsch, weil dominant ist leider im deutschen Sprachgebrauch auch so ein bisschen negativ besetzt. Ich würde es auch einfach klar nennen und in der Lage, das, was man als Klarheit in sich trägt, durchzusetzen. Also mir geht es halt auch immer nur darum, ich bin auch gar nicht böse, wenn ich mich mit jemandem in einer Verhandlungssituation oder in einer Streitsituation austausche. Solange ich weiß, der hat das verstanden, wie ich die Sache sehe, bin ich erstmal happy. Ich akzeptiere, dass der zu einer anderen Schlussfolgerung kommt, dass der mich deshalb doof findet oder so. Ich finde es nur dumm, wenn du oder ärgerlich, wenn dich jemand doof findet aufgrund eines Missverständnisses. Weißt du, es gibt ja manchmal so Situationen, wo jemand eine Schlussfolgerung zieht, die völlig falsch ist, wo du denkst, der Fehler ist die Herleitung deiner Schlussfolgerung. Der Fehler ist nicht der Impuls, der vorweggegangen ist. Du hast einfach nicht bis zum Ende das durchdacht oder nur die Hälfte verstanden. Und deshalb, glaube ich, ist es aber schon so, wenn man eben diese Klarheit hat, ist das für manche andere auch ein bisschen beängstigend, weil gerade wenn man so klar ist, kann man ja irgendwann auch nicht mehr zuhören, wie sich jemand anders so selber vernebelt oder belügt. Also das denke ich eher bei dir, dass du irgendwann sagst, ja, super Geschichte, jetzt mal zurück zu dem eigentlichen Problem, mein Freund. Ich glaube, dass das hier dein Thema ist und das sehe ich als große Chance im Beratungsmarkt, weil wenn du da einen zu hohen, ja, Grünanteil, würde es man in so einem Farbmodell sagen, ach Mensch, super und schön, dass du darüber nachdenkst und am Ende ist es auch wichtig, dass die Stimmung gut ist. Ich glaube, dass das nicht der Weg ist, um sich wirklich nach vorne zu entwickeln, wenn man immer nur guckt, dass man die Krisen vermeidet. Ich glaube, eine Eskalation mit einer Lenkung der dabei entstehenden Energie ist viel wertiger.
Und ich kann dir sagen, gerade weil ich das unterstütze, was du gerade sagst, zu welchen Erkenntnissen Menschen kommen können, auch was ihre Mission und ihre Vision ist, das ist schon unglaublich. Weil am Anfang sind so oft Allgemeinplätze. Wir wollen der Erste werden im Markt, sei ja. Langweilt mich ganz ehrlich. Warum machst denn du das? Ist das wirklich das Motiv, weswegen du angetreten bist? Boah, nee, eigentlich nicht, weil. Und dann nähern wir uns. Und wenn das herauskristallisiert ist, also wie, wenn du so willst, wie wenn man, was hat da Vinci so schön gesagt, wie hast du denn David erschaffen, wurde er gefragt, und er hat gesagt, indem ich alles weggehauen hat, was nicht David ist. Und so ein bisschen arbeite ich auch, ne? Wir hauen einfach alles weg, was nicht zu dieser Persönlichkeit gehört, was nicht zur Vision und zur Mission gehört, um wirklich klar zu sehen.
Klar zu sehen. Vielleicht kannst du einen Praxiserfahrungswert teilen. Du hast eben mehrfach angesprochen, dass natürlich auch jetzt vielleicht Unternehmen mit dir in die Zusammenarbeit einsteigen, für die Fluktuation ein größeres Problem ist. Ich hatte zum Beispiel in meinem Unternehmen überhaupt keine Fluktuation. Das heißt also, die war nicht null, sondern die war erstens marginal und ansonsten war es immer das Gleiche. Also in dem ersten Unternehmen, was ich verkaufe, im zweiten ist noch nie einer gegangen. Aber so von der Sache, da war es einfach so, die Leute, die mich verlassen haben, sind immer im ersten Jahr gegangen. Und zwar alle mit der gleichen Geschichte. Wir sind immer im Guten auseinander. Ich habe noch nicht einen Arbeitsplatz Prozess geführt. Dem haben wir gesagt, Philipp, die Art, wie du mich führst, passt für mich nicht. Ich brauche viel mehr Vorgaben, ich brauche viel mehr Steuerung. Und da habe ich gesagt, sorry, aber ich kann niemanden in meiner Firma beschäftigen, dem ich jeden Tag die Arbeit erklären muss. Ich sage dir, was da rauskommen soll, definiere die Ergebnisse, überlasse dir Lösungsansätze zu finden. Du kannst dich melden, wenn du Unterstützung brauchst. Ansonsten lasse ich dich machen. Wenn ich dir jeden Tag erklären muss, was du machen sollst, das ist mir zu mühsam. Da kann ich es gleich selber erledigen. Solche Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Und es gibt ja solche und solche. Und beides okay, nur die eine Gruppe kann halt bei mir nicht arbeiten. Aber du hast ja auch andere Unternehmen, wo, das ist eine Frage, die ich immer stelle, wenn ich Unternehmer treffe, wie ist bei euch die Fluktuation? Und manchmal hörst du dann, ja, die ist bei uns recht hoch. Und dann denke ich immer, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, also nicht nur Stress und vielleicht auch launische Chefs und fehlende Strukturen oder so. Aber was würdest du sagen, basierend auf dem Thema Fluktuation, was sind häufige Fehler, die dazu, also Führungsfehler, unternehmerische Fehler, die zu diesem Thema Fluktuation führen und wie kann ich dem entgegenwirken?
Mangelnde Kommunikation ist eine. Mhm. Also die, dass die Menschen irgendwie im Unklaren geblieben sind, wo es hingehen soll. Und dass die Transparenz vermissen. Mhm. Mangelnde Klarheit ist eine andere. Mhm. Dass einfach nicht klar ist, was von denen erwartet oder verlangt wird. Mhm. Manche fühlen sich tatsächlich zu alleine gelassen und andere fühlen sich zu beobachtet. Mhm. Was ich feststelle, ist tatsächlich, dass immer mehr auch das Thema Sinn suchen. Mhm. Ich fühle mich hier nicht so aufgehoben, weil mir fehlt so ein bisschen der Sinn. Und da fehlt meistens die Kommunikation. Der Sinn ist in jedem Unternehmen gegeben und wir geben ja den Dingen Sinn. Aber wir dürfen das auch verkaufen, gell, als Führungskräfte. Als Führungskräfte haben wir schon auch die Aufgabe, den Menschen die Ideen, für die wir antreten, ich nenne das liebevoll, verkaufen, mhm. um dann viel Klarheit herzukriegen. Und natürlich gibt's Märkte, Philipp, die ein bisschen mehr Fluktuation haben als andere, weil da Arbeiten sind, wenn die sagen, ach, da drüben kriege ich 5 Euro mehr in der Stunde, dann sind die weg. Aber die kannst du nirgends halten, diese Menschen. Aber die Sehnsucht der meisten, die Sehnsucht der meisten Menschen ist, ein Unternehmen zu finden, wo sie ihren Beitrag leisten können und sich ernst genommen fühlen und verstehen.
Die ihren Beitrag verstehen, meinst du?
Ja, also überhaupt ihren Beitrag leisten können, ja, und verstehen, für was tue ich das, absolut. Mhm. Also Kohärenzgefühl, ja. Ne? Wir sind da eigentlich beim Kohärenzgefühl, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit. Was war das Dritte? Was jetzt gerade nicht.
Ja gut, kommt später nochmal. Aber das ist das, wir hatten gerade einen Workshop mit einem Oberst von der Bundeswehr, den hatte ich eingeladen, um mit ein paar Unternehmern von uns über Führung zu sprechen. Und der hat an einem Beispiel diese gleiche Sache, die du gerade erläutert hast, auch nochmal für uns alle sozusagen präsent werden lassen. Er hat gesagt, wenn du als Soldat im Auslandseinsatz bist, dann hast du da ja vielleicht nur die Teilaufgabe, eine Patrouille durch irgendeine Stadt zu machen. Jetzt kannst du denen aber nicht sagen, ihre Aufgabe ist es, in das Auto zu steigen und einfach hier 4 Kilometer von A nach B zu fahren und darauf zu achten, dass sie nicht erschossen werden, sondern du musst halt so gesinnungsgemäß losgehen und sagen, die große Aufgabe der Bundeswehr in diesem Fall ist es, hier im Ausland die und die Aufgaben zu übernehmen. Diese Gesamtaufgabe gliedert sich in mehrere Teilaufgaben. Unsere Einheit ist mit dieser Teilaufgabe betraut und sie müssen diesen Beitrag leisten, damit unsere Teilaufgabe fertiggestellt wird. Und dann greift plötzlich ein Zahnrad ins andere und dann sitzt der lenkt, plötzlich sozusagen im Cockpit der Gesamtmission und denkt, eigentlich lenke ich nur den Konvoi, aber auf der anderen Seite trage ich dazu bei, dass meinetwegen sich die ganze Region hier stabilisiert oder was immer jetzt das Missionsziel ist. Und er sagte, das ist nicht zu unterschätzen, wie oft man das auch wiederholen muss, weil man das auch immer wieder gegen die Zweifel, die ja entstehen, wenn man die Leute nicht oft genug wieder abholt, ja, also wie schnell sich das auflösen kann. Und von daher glaube ich schon wichtig, dass man den Sinn auch immer wieder vor Augen führt, gerade auch wenn sich vielleicht äußere Umstände spürbar ändern und man plötzlich denkt, geht's immer noch weiter wie bisher, weil der ein oder andere läuft ja sonst Gefahr, sich seine eigenen Rückschlüsse abzuleiten und die sind nicht immer richtig. Wenn du ja jetzt hier in einem Unternehmen weißt, du hast selber da 70 Leute als Geschäftsführerin da, gemanagt, geleitet, geführt, was auch immer, am Ende ist es halt so, man wird nicht alleine erfolgreich. Wenn du jetzt auf der Unternehmerebene diese Zukunftsvisionen ausarbeitest und dann zwar auf die Abteilung runter da mit dem Zukunftshaus die Leute so ein bisschen dabei holst, dann ist ja eigentlich immer erst noch nur ein Bruchteil der Arbeit gemacht, ne? Weil eigentlich muss man noch eine Ebene runtergehen und die einzelnen Charaktere noch abholen und denen auch nochmal zeigen, pass mal auf, was kannst du für einen Beitrag leisten und vielleicht auch, was willst du für einen Beitrag leisten, um mal zu schauen, ist das überhaupt deckungsgleich? Weil vielleicht hat er gar keinen Bock und sagt, ne, will ich nicht. Dann muss ich mich da ja auch mit auseinandersetzen.
Ja, gibt manchmal einen Reinigungsprozess, ne? Ja, und tatsächlich.
Ein interessantes Wort. Ja, ja. Silvia, seit du da warst, hatten wir einen Reinigungsprozess. Wir haben das Personal um Mannstärke 12 reduziert. Aber jetzt sind wir nicht nur profitabler, sondern auch alle auf dem gleichen Zug unterwegs. Ja.
Ist tatsächlich schon passiert. Weil die meisten haben sich eben committed mit dem Zukunftshaus und gesagt, das ist unser Weg. Da stehen wir dahinter. Das sind die Werte, mit denen wir uns messen lassen wollen. Und dann gab es halt ein paar, die haben sich überhaupt nicht mehr identifizieren können mit dem Ganzen. Und dann wird tatsächlich der Teamdruck, der Gruppendruck wird dann so groß, dass die Menschen dann sagen, nein, das ist nicht mehr mein Laden.
Ja, aber das ist ja eigentlich der Idealzustand. Der Idealzustand ist ja, wenn das Team so eine Klarheit über die eigene Mission entwickelt, dass die, die nicht mitspielen wollen, sich von alleine verabschieden und nicht erst irgendwann mühsam rausbefördert werden müssen. Also ich denke, das hat natürlich auch Vorteile, ne? Wenn man das so hinkriegt, weil sonst bist du ja als Unternehmer, Unternehmerin immer in der Position, dass du von außen so ein bisschen gucken musst und hast das Gefühl, der da vorne, der ist nicht so richtig auf Linie, den muss ich irgendwie loswerden, aber du kennst die ganzen internen Vernetzungen nicht und eventuell löst das irgendwelche Wunden aus, die dann hinterher einfach die Teamperformance bremsen. Wenn sich jemand selber so hier nicht mehr wohlfühlt, so wie, weiß ich nicht, ne? Du kommst in so eine Gruppe rein, denkst, irgendwie sind das nicht meine Leute. Das ist ja eigentlich ein schöner Trennungsprozess, weil ich glaube, wenig Frust auf allen Seiten entsteht. Jeder hat das Gefühl, es ist für mich besser, nicht mehr dabei zu sein. Und wenn du das schaffst, ist das ja eigentlich aus meiner Sicht auch perfekt.
Ja, ja. Also das löst sehr viel in Hinsicht, was wir so Beschwerden nennen. Ja, er macht es immer alles so anders und wir werden nie gefragt oder was auch immer. Das kann man sagen, schau mal, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision. Und wenn du damit nicht glücklich bist und nicht einverstanden bist, dann darfst du einfach auch dir ein neues Spielfeld suchen. Und dann ist das vielleicht nicht dein Spiel. Und da ermuntere ich wirklich auch die Chefinnen und Chefs, das auch mal so auszusprechen. Mhm. Also wir haften doch niemanden im Unternehmen. Ne? Da muss doch keiner bleiben, wenn er es blöd findet. Ja. Dann such dir doch lieber ein Spielfeld, wo du sagst, ja, das hast du ja vorher so schön erzählt mit deinen Mitarbeitenden, die dann sagen, boah, ich brauche einfach viel mehr Führung und viel mehr Leitplanken und du magst du mir nicht geben oder du bist jetzt nicht der Typ, der das gut findet, da gehe ich jetzt lieber. Ja, ist doch eine gute Entscheidung. Sind beide Seiten happy. Und da will ich... Da will ich also bloß wirklich ermuntern, traut euch das auch mal zu sagen, hey, du musst nicht, ich muss nicht immer alles richten, nur weil du in meinem Unternehmen bist, muss ich nicht alles richten, was dir vielleicht nicht gefällt.
Ja, mich hat jetzt gerade hier vor 2 Tagen jemand per WhatsApp kontaktiert aus meinem Unternehmerkreis und hatte mich gefragt, bezogen auf einen neuen Bewerber, wie er damit umgehen soll. Und da war halt so ein Sachverhalt, das kürze ich jetzt ab. Und da habe ich gesagt, hör mal, wenn der keine Alternativen hat, würde ich den nicht nehmen. Ich würde immer Leute einstellen, die Alternativen haben, die einfach wissen, ich bin so gut, ich könnte da arbeiten und die haben sich nach reiflicher Überlegung gezielt für dich entschieden. Ich habe auch nichts dagegen, wenn sich jemand nach reiflicher Entscheidung gegen mich entscheidet. Ist mir lieber, dass er das macht, bevor wir zusammen angefangen haben, als wenn ich den erst an Bord habe und der seinen Denkprozess fortsetzt und dann vielleicht 3 Monate später von Bord geht, weil er dann genug Mut für Option B gefasst hat. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man den Leuten das sagt. Ich hatte vor ein paar Wochen, also tatsächlich jetzt rückwirkend wären es 2 Monate gewesen, aber hatte ich mit einer Bewerberin Kontakt und die war jetzt einfach auf mich zugekommen und da war das noch nicht so klar, ob das mit uns klappen würde oder nicht. Und dann habe ich gesagt, hör zu, das und das wäre so meine grobe Idee der Zusammenarbeit, so und so könnte das ablaufen. Ich bin jetzt 4 Wochen im Urlaub, also von daher werde ich jetzt eh nichts entscheiden. Wir können auch kein Vorstellungsgespräch machen, weil ich mache jetzt hier auch keinen Videocall aus dem Urlaub. Lass dir das einfach durch den Kopf gehen und wenn du nach meinem Urlaub sagst, ich will da dran anknüpfen, können wir einfach nochmal sprechen. Jetzt würden mir natürlich manche Leute sagen, du kannst doch mit Top-Leuten nicht so umgehen. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn die nach 4 Wochen schon woanders sind und wenn die sich da nicht ernsthaft mit auseinandersetzen, dann ist das vielleicht auch nichts Nachhaltiges, nichts Stabiles. Und dann ist mir doch lieber, die gehen vorher, als dass ich da irgendwie jetzt unter Hauruck-Bedingungen jemanden an Bord habe, weil diese Zeit habe ich ja auch hinter mir. Das ist ja das Problem, wenn auch viele Leute diese Personalsuche nicht an ihre Zukunftsvision ausgerichtet machen, sondern engpassgetrieben. Da hat gestern eine gekündigt, jetzt musst du den ersten nehmen und wenn du die ganzen Qualifikationen, die du brauchst, nicht hast, machst du überall Abstriche bis auf den einen Kompromiss Herzschlag. Und dann sagst du, gut, der hat noch irgendwie Herzschlag, den nehme ich erstmal. Und hinterher fliegt das dir dann um die Ohren. Und da denke ich, wenn du aber weißt, wo du hin willst und das dann auch mit vertrieblichen Methoden untermauerst, dass du deinen Vertriebsprozess so aufbaust, dass du auch die Aufträge ranbringst, um da hinzukommen, dann weißt du ja auch, welche Leute du fürs Fulfillment brauchst, dann weißt du ja auch, welche Mitarbeiter du brauchst und das alles aufeinander abgestimmt, wäre ja dann eine super Zukunftsvision und dann kannst du dein Unternehmen ja viel strategischer entwickeln, weil du ja genau weißt, wie die Puzzleteile aufeinander gehören. Wenn du jeden Tag engpassgetrieben da durchs Leben läufst, dann ist ja mit Gestalten eigentlich wenig. Dann ist ja eher den ganzen Tag reagieren. Und reagieren ist ja nicht nur scheiß anstrengend, sondern häufig auch mit extrem viel Rückschlag und auch im Kreislaufen verbunden, weil du ja im Prinzip immer nur irgendwelche Brände bekämpfst. Insofern ist ja dein Ansatz viel, viel schlauer. Ich glaube, dass ganz viele mit einer fachlichen Idee gestartet sind im Mittelstand. Auch die Solopreneur sagt, ich kann was richtig gut, damit kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen. Und alles andere passiert dann eher zufällig. Und manchmal haben die Leute Glück und es geht ein bisschen besser in die richtige Richtung. Und in vielen Fällen geht es auch immer mal hoch, runter, seitwärts und irgendwie sind alle am Rotieren. Aber es kommt nicht wirklich viel dabei rum. Und ich glaube, da ist es einfach ideal, was du da machst, um die Leute auch mal in die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen so, wie du es halt auch so rüberbringst. Ich glaube, dass das für viele ein sehr konstruktiver Dialog sein könnte. Wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, also die Silvia, die finde ich irgendwie spannend. Vor allen Dingen die kommt im Semrot klar, dann kommt die mit jedem klar. Das heißt, ich muss mich mal mit der austauschen, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür, extra auf irgendeine Veranstaltung zu fahren, weil ich bin jetzt auch nicht aus München, sondern ich bin eher aus Hamburg oder aus Berlin und das ist ja sowieso immer alles schon so weit. Jetzt kann er sich dein Buch kaufen. Sag nochmal, wie es heißt.
Bau dir deine Zukunft.
Bau dir deine Zukunft. Er kann alternativ, wenn er mehr Input von dir haben möchte, natürlich auch deinen Podcast hören. Wie heißt der?
Auch Bau dir deine Zukunft. Der Einfachheit halber heißt er genauso.
Ja, ich habe ja mein Buch auch Business Turbos, den Podcast auch Business Turbos genannt, weil ich gesagt habe, das ist einfach für die Leute dann leichter. Ja. Und wenn jetzt jemand beispielsweise, ich weiß nicht, ob du es anbietest, deshalb ich möchte dich da jetzt nicht in irgendeine Falle locken, aber angenommen, irgendeiner sagt, boah, ich muss die einfach mal schnell kennenlernen, mal kurz ein Vorgespräch führen. Hast du auch die Möglichkeit, dass man sich über deine Webseite beispielsweise mal einen Termin mit dir bucht?
Absolut, ja. Ich habe verschiedene Optionen, so einen halben Stundentermin, mal einen virtuellen Kaffee trinken, mal kennenlernen, mal austauschen. Gar kein Thema, selbstverständlich. Das finde ich persönlich auch wichtig, weil du musst wirklich auf dieser Ebene, auf der wir arbeiten, musst du den Typen auf der anderen Seite echt vertrauen und mögen. Und deswegen
halte ich das auch für wichtig. Ne? So, dass wenn jemand möchte, kann er dich da auch finden.
Kann er mich auch finden, auf LinkedIn kann er mich finden, in meinem Podcast kann er mich finden, hin und wieder auch auf öffentlichen Bühnen, meistens eher auf geschlossenen Bühnen. Deswegen öffentlich bin ich nicht so viel zu sehen, aber auf YouTube kann man schauen. Genau.
Das ist ja nicht immer schlecht. Die Leute, die immer öffentlich sehen, sind, können ja selten auch über die Insights reden. Das ist ja einfach ein Problem.
Ja. Also deswegen, ich bin viel jetzt am Wochenende war ich bei den Unternehmerfrauen im Handwerk. Spannende Truppe. Ganz spannende Truppe. 50 Unternehmerinnen. Und mit denen habe ich übrigens auch eine Zukunftscollage gemacht. Ne? Erst Vortrag von wegen, die Zukunft des Handwerks ist weiblich. Und dann Collage und super war das.
Ja, also ich würde euch, weil ich jetzt Silvia auch schon ein paar Jahre kenne und einfach auch schon mal mit ihr an anderer Stelle Kontakt hatte, würde ich euch einfach animieren, wenn ihr denkt, ich will da mal einsteigen, macht das doch einfach mal, um euch selber vielleicht auch einfach mal zu verifizieren, um einfach mal zu gucken, wie gut ist mein Plan einfach, um vielleicht auch einfach mal so ein Sparring in dem Bereich zu haben, weil das ja nicht zwingend auf eine dauerhafte zeitlichen Invest rausläuft, sondern manchmal einfach Klarheit bringt. Und ich bin da nur so euphorisch mit diesem Thema, weil mir damals diese Zukunftscollage einfach so viel Nutzen nach hinten rausgebracht hat. Nochmal, als ich die gemacht habe, habe ich gedacht, das ist die größte Zeitverschwendung. Warum bin ich hier? Scheiß Bastelarbeit habe ich schon im Kindergarten gehasst. Und heute bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich denke, das muss man mit Leuten nochmal irgendwann machen, weil es einfach so einen Wow-Effekt nach hinten raus auslöst. Vielleicht ganz kurz, was mich auch total erschrocken hat. Ich war ja in der Gruppe von vielen Leuten, die irgendwie alle ja so da mit der Vermögensberatung im Sinn irgendwie eine Karriere aufbauen wollten. Und wir haben nachher uns diese Zukunftscollagen mal so auf den Tisch gelegt, sind so rumgegangen und haben uns die anderen Ziele angeguckt. Und ich war teilweise echt erschrocken, was manche Menschen für ihr Leben für Ziele definiert haben, weil ich mir gedacht habe, wow, wenn das das Ziel ist, dann weiß ich nicht, warum du so alt werden willst. Das könnte man locker bis 30 alles erreichen und danach scheint ja nichts mehr zu kommen. Also manche Leute haben auch Angst, groß zu denken. Auch das ist ja sicherlich für den Erfolg im Leben sehr hinderlich, weil wenn man einfach denkt, es ist sowieso alles leicht erreichbar, brauche ich mich auch nicht engagieren, dann passiert natürlich auch nichts. Insofern, Silvia, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich würde dir das abschließende Wort überlassen. Du kannst machen, was du möchtest, dein Final Statement sozusagen. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine sehr schöne Bewertung, vielleicht auch über das Weiterempfehlen an andere Leute, die Silvia einfach mal kennenlernen müssen. Silvia, danke, dass du da warst. Was möchtest du im Closing den Leuten noch mitgeben?
Herzlichen Dank erstmal, Philipp, dass wir so eine angeregte Stunde miteinander verbracht haben. Hat mir echt Spaß gemacht. Und was will ich noch mitgeben? Leute, die beste Zeit, die Zukunft zu gestalten, ist immer jetzt. Und es gibt drei Schritte dabei. Und das ist starten, durchhalten, siegen. Und das wünsche ich jedem da draußen, dass er richtig Lust auf Zukunft hat und sich die Zeit nimmt, darüber mal nachzudenken.